Prolog. Heute Nacht war er wieder da. Er setzte sich in den Sessel gegenüber von meinem Bett und sah mich an. Ich kann ihn berühren, wenn ich nur die Hand ausstrecke, dachte ich, aber ich konnte mich nicht bewegen. Er wirkte so lebendig, obwohl ich genau wusste, dass er nur meiner Vorstellung entsprungen sein konnte. Er sah aus wie früher. Ich betrachtete sein schmales Gesicht, das im Mondschein alabasterfarben leuchtete. Er hatte seinen fast weiblichen Mund mit der weich geschwungenen Oberlippe zu einem Lächeln verzogen. Seine dunklen Augen blickten mich unverwandt mit diesem tiefen Ausdruck an, als ob sie auf den Grund meiner Seele schauten. Er sagte nichts, und auch ich wagte nicht zu sprechen, da ich Angst hatte, dass dann dieser Traum vorbei sein würde. Ab und zu strich Reim sich langsam das Haar aus der Stirn. Ich konnte meinen Blick lange Zeit nicht von seinen Händen wenden, die viel zu fein, schmal und unbehaart für einen Mann waren und mich bei unserem ersten Treffen irritiert hatten, bis ich erfuhr, dass er Musik machte. Er trug denselben Smoking wie bei seinem letzten Konzert. Er war jung wie damals. Ich lag ihm gegenüber in meinem Bett und empfand bei seinem Anblick deutlicher als sonst, wie alt mein Körper mittlerweile geworden war. Meine dürren Beine mit diesen knochigen Knien zeichneten sich unter der Bettdecke ab. Ich spürte, wie mir das Gummi meiner Schlafanzughose in die Haut meiner schlaffen Bauchdecke schnitt, als ich mir Kissen hinter den Rücken stopfte. Ich wagte nicht, meine Hände mit den Altersflecken und den hervortretenden Adern anzusehen. Ich mag meine Hände nicht, weil man an ihnen ablesen kann, dass ich über 80 bin. Erkennt mich Reim überhaupt? Fragte ich mich. Immerhin waren 55 Jahre vergangen. Doch dann wurde mir klar, dass er nur in meiner Einbildung existierte, und ich war froh, die Angewohnheit zu haben, so laut zu schnarchen, dass Carol schon vor Jahren beschlossen hatte, auch auf Reisen ein eigenes Schlafzimmer zu beanspruchen, denn sie hätte mich bestimmt für verrückt erklärt, wenn sie sehe, dass ich im Bett saß und auf einen leeren Sessel starrte. Obwohl Reim stumm blieb, fragte er mich mit seinem Blick, warum alles so gekommen war. Ich wollte diese Frage nicht. Ich hatte ja noch nicht einmal wieder nach Berlin fahren wollen. »Warum quälst du mich?« raunte ich dem Wesen aus meiner Einbildung mit heiserer Stimme zu. Anstatt zu antworten, sah mich Reim lange, schweigend an. »Warum habt ihr mir das angetan?« fragte er plötzlich mit seiner leisen, melodischen Stimme. »Ich war noch nicht fertig.« »Du musst verstehen. Ich wusste nicht.« Ich wollte es ihm erklären, mich mit meinen Worten reinwaschen, aber meine Stimme versagte. Reim sah mich flehend an, aber ich zuckte mit den Achseln, drehte mich zur Wand und hielt die Augen so lange geschlossen, bis ich wieder einschlief. Jetzt sitze ich hier allein in meinem luxuriösen Hotelzimmer und habe mir schon den ersten Whisky eingeschenkt, obwohl es noch nicht mal 10 Uhr morgens ist, und versuche, den Erinnerungen standzuhalten, die auf mich einstürmen. Ich habe den Eindruck, dass sie irgendwo luftdicht verpackt waren. Was ich damals hier in Berlin als aufstrebender Sportreporter John Smithfield erlebt habe, steht glasklar vor mir, und das, was nicht mir, sondern den anderen geschehen ist, ergänzt sich automatisch zu einem Bild, als ob ich plötzlich alles noch einmal erlebe, aber jetzt wie in einem Film aus den unterschiedlichen Perspektiven. Ende Juli 1936. »Olympia, ich komme«, brüllte John Smithfield auf dem Promenadendeck der Manhattan, die gerade an der Freiheitsstatue vorbeifuhr. Er spürte ein Prickeln im ganzen Körper. Dies war der wichtigste Tag in seinem Leben als Sportreporter, denn er fuhr zur Sommerolympiade nach Berlin. Als die Skyline hinter ihm verschwand, begann sein neues Leben. Niemals hatte er gedacht, die Chance zu bekommen, als Sportreporter über eine Olympiade zu berichten. »Ich werde es schaffen«, dachte er, während er auf das Wasser starrte. Vor kurzem noch hatte er auf den Tribünen der Baseballstadien ausgeharrt und über mittelmäßige Spiele oder über die Leichtathletik-Wettkämpfe der großen Universitäten berichtet. Und jetzt gehörte er zu dem Team der amerikanischen Olympia-Reporter. Wow, dachte er, unglaublich. Und dann brach die Arbeit über ihn herein, und er wusste nicht mehr, wo ihm der Kopf stand, denn die Olympiamannschaft erschien an Deck und alle Journalisten und Fotografen stürzten sich auf sie. John wurde beiseite gedrängt, und wenn er mal eine Frage stellen konnte, redete ihm ein anderer Reporter sofort dazwischen, so dass er die Antworten gar nicht verstand. Zuerst ließ er es noch geschehen, aber dann benutzte er seine Ellbogen, um sich nach vorne zu dem Sportler zu drängen, und trat denjenigen, die nicht weichen wollten, einfach auf die Füße, wie er es bei ähnlichen Situationen in Sportlerumkleidekabinen gelernt hatte. Er war größer als die meisten anderen Journalisten, und das kam ihm zugute. Denn er versperrte denjenigen, die hinter ihm standen, die Sicht. Das wird ein hartes Spiel, freute er sich, denn wenn es um seinen Job ging, liebte er den Kampf.